geht's. Herzlich willkommen zu Planvoll und Neurotisch, einem Neuro-Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen und herzlich willkommen auf der anderen Seite der Leitung, mein lieber Freund und Kollege Martin Südmeier. Wie geht's?
Lars, traurig, dass du nicht in Potsdam bist. Beim letzten Mal warst du ja hier vor Ort.
Ja, schon lange her, ne?
Ist schon lange her.
Wir haben unsere Hörer versetzt.
Ja, nicht nur unsere Hörer, du hast mich auch versetzt. Denn ich habe gerade viel zu tun. Und ich freue mich, dass wir heute Zeit finden, mal wieder einen Podcast zusammen aufzunehmen. Und ich glaube, wir haben beide einen interessanten Fall, denn wir machen ja heute einen klassischen Podcast mit einem klinischen Fall und einer wissenschaftlichen Arbeit.
Genau. Erstmal müssen wir uns entschuldigen, glaube ich, dass wir kriegen ja ganz gutes Feedback, muss man sagen, auch von Kolleginnen und Kollegen, von anderen Personen. Und wir wollen es eigentlich einmal im Monat machen, aber wir hatten wirklich, können es glaube ich ruhig sagen, wir haben dreimal verschoben und einmal nur kurz 2 Minuten telefoniert, uns gegenseitig bemitleiden, wie viel Arbeit wir haben und gesagt, wir machen es jetzt heute. Und ja, hier sind wir. Martin, willst du anfangen? Wir müssen auch vielleicht noch als Disclaimer sagen, wir haben uns sozusagen jeder für sich ein bisschen vorbereitet, aber wir haben uns nicht groß abgestimmt inhaltlich. Das heißt, ich kenne dein Paper gar nicht, was du mir vorstellen willst. Und vielleicht auch mal ein spannendes Format. Du musst es so erklären, dass ich auch folgen kann.
Ja, das macht mir Sorgen. Also wir haben eine Art Prüfungssituation. Aber wir kriegen das hin. Also ich wollte eine Patientin berichten, die ich vor einigen Wochen bei mir in der Ambulanz gesehen habe. Und das passt auch gut zu dem wissenschaftlichen Manuskript, was ich vorstellen möchte. Denn es ist eine relativ junge Patientin gewesen, so Mitte 30, die ein klinisches Leitsymptom hatte, das sich seit 2-3 Jahren entwickelte, und das war, dass sie eine Koordinationsstörung hatte beim Laufen, dass sie wirklich Schwierigkeiten hatte, letztendlich dann Fuß vor Fuß zu setzen. Sie hatte schon eine gewisse Fallneigung dabei und es stellte sich dann im Untersuchungsbefund raus, dass sie tatsächlich eine zerebelläre Ataxie hatte, dass sie also ein breites, unkoordiniertes Gangbild aufwies und zerebellär dahingehend, dass sie auch sehr dysatrisch war. Also dass
kannst du unsere nicht-medizinischen Hörerinnen und Hörer abholen?
Also dysatrisch im Sinne,
dass, was ist das jetzt schon wieder?
Also dass sie eher eine Störung des Kleinhirns hatte, also wo die Koordination letztendlich ja motorisch mit verschaltet und generiert wird. Und sie hatte eine Sprechstörung, also eine Dysarthrie, also sie war verlangsamt, sie war etwas abgehackt in der Sprache und auch ihre Augenfolgebewegungen waren verändert, so dass ich bei ihr die Diagnose oder die Verdachtsdiagnose erstmal eines ataktischen Syndroms unklarer Genese gestellt habe. Und sie war dann jetzt zur weiteren Abklärung bei uns, hat eine Bildgebung bekommen vom Kopf, wo man tatsächlich gesehen hat, dass ihr Kleinhirn im Volumen vermindert war, also dass da offenbar ein Abbauprozess stattfand. Und zusätzlich konnte man noch bei ihr herausfinden, dass ihr Bruder, der etwas jünger ist, eine ähnliche Symptomatik aufweist. Und das hat uns dann zu der Überlegung gebracht, dass das möglicherweise was Vererbtes bei ihr ist.
Okay.
Was genau da für ein Gendefekt hinterliegt, wissen wir noch nicht. Wir haben es jetzt humangenetisch testen lassen, aber wir beide wissen ja, dass es ja durchaus diese ataktischen Syndrome gibt, die einen vererbten Modus haben und dass man andere Sachen natürlich abgrenzen muss. Das haben wir bei ihr getan, sodass ich denke, dass sie tatsächlich eine spinocerebelläre Ataxie hat, also eine ataktische Störung vererbter Genese, wahrscheinlich auch mit einem relativ prominenten Erbgang dahinter.
Jetzt hast du das Wort ataktisch immer benutzt.
Ja.
Das muss man vielleicht auch nochmal sagen, kommt ja aus dem Griechischen, ne? Durch Ataxia, Unordnung, Unregelmäßigkeit, glaube ich, heißt das. Aber damit meint man ja Störungen, die Haltungskoordination bei der Bewegung betrifft. Kann man vielleicht so sagen, ne? Wesentlich, dass Leute, die können sozusagen ihr Gleichgewichts, das Gleichgewicht betreffende Störung, aber eben nicht vom Gleichgewichtsorgan meistens, sondern wenn du jetzt vom Kleinen redest, eine zerebelläre Ataxie ist eben eine vom Kleinen ausgelöste Gleichgewichtsstörung, so kann man es vielleicht übersetzen. Und ja. Da hat es jetzt einen Verdacht auf eine erbliche Form. Da gibt es ja einen Haufen erbliche Formen, die wir alle im Studium oder im Examen oder einer Facharztprüfung keine Lust hatten, auswendig zu lernen, weil da immer mehr von gefunden werden und kein Mensch die alle Tabellen auswendig weiß. Aber in die Richtung denkt ihr und untersucht ihr jetzt.
Genau, und das vollkommen recht, es wird immer mehr. Ich meine, die genetische Diagnostik schreitet voran, gerade auch im Bereich dieser Bewegungsstörungen. Mhm. Wichtig ist natürlich zu gucken, die haben ja häufig noch vergesellschaftete Erkrankungen, beispielsweise Abbau von Gedächtnisleistungen, möglicherweise ein Diabetes dabei, möglicherweise eine Sehstörung dabei. Das sind Aspekte, die man bei diesen Patienten ja mit erfassen muss, um das dann in diesen Genotypisierungen vielleicht vom klinischen Bild etwas einzugrenzen. Und da sind wir gespannt, was das Ergebnis bringt. Auch den Bruder werden wir testen, genetisch. Mhm. Und genau, also zeigt das breite Spektrum der Diagnostik und Differentialdiagnostik. Die Therapie, muss man ja sagen, ist relativ frustrant. Denn dahingehend gibt es noch keine Gentherapien. Wüsste ich auch nicht, was da im Moment was in Entwicklung ist. Aber auch da mögen ja zukünftige Entwicklungen angestoßen werden.
Und wichtig ist, glaube ich, ich meine, das ist jetzt erstmal für Neurologen jetzt nichts Ungewöhnliches, dass man eine Ataxie in der Klinik hat, aber du willst das ja auch als Opener machen für die Publikation, die du gleich vorstellen willst. Deswegen wollten wir vorstellen, so heute habe ich dich auf jeden Fall verstanden, dass es solche genetischen Fälle gibt. Aber vielleicht wichtig als Aufgabe, warum untersuchen wir solche Patienten besonders detailliert? Weil wir natürlich auch neben den genetischen Fällen von solchen Ataxien auch andere Fälle rausfiltern wollen, wo Entzündungen des Kleinen eine Rolle spielen können oder auch Vitaminmangel sowas mal auslösen kann. Und da gibt es ein ganzes Spektrum an Ursachen, die neben der Genetik eine Rolle spielen. Aber in diesem Fall war ja der Hinweis, dass in der Familie jemand was Ähnliches hatte, glaube ich, der entscheidende Hinweis. Ne?
Ja, und das lässt mich dann auch schon ein bisschen in Richtung Publikation gehen. Ja. Wir können das aber gerne mit integrieren, denn wir sprechen im Moment alle über künstliche Intelligenz und was das möglicherweise mit uns machen wird, auch von unseren Berufsbildern her. Mhm. Und da gibt es ja schon seit längerem, also länger, ich würde mal sagen, in den letzten 2-3 Jahren, Theorien dazu, dass man mittels Algorithmen Erkrankungen erkennen kann und dass da die Stimme beziehungsweise das Sprechen selber ein Entscheidungskriterium sein kann. Also Die Art und Weise, wie wir sprechen, uns tatsächlich durch künstliche Intelligenz mit hinterlinkten Algorithmen in subtile Veränderungsprozesse aufspüren lassen kann, die uns dann in Richtung Erkrankungsbilder bringen. Beispielsweise Atemwegserkrankungen, aber auch bei Demenzen, Depressionen kann man mittlerweile entsprechende Identifikationen machen durch tatsächlich programmgestützte Untersuchungen. Und die Studie, die ich vorstellen möchte, ist eine Studie, die gerade rezent publiziert worden ist aus Bonn von der dortigen Uniklinik und dem DZNE, also dem Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen.
Die ja schon traditionell einen sehr starken Schwerpunkt auf Ataxien haben und man vielleicht für die Nicht-Fachleute kann man vielleicht erwähnen, dass auch Unikliniken natürlich alles abbilden an Erkrankungen, aber da dort auch eine gewisse Spezialisierung herrscht, nicht jede Uniklinik ist jetzt in jedem Bereich forschend mit dabei. Und was jetzt so die Ataxien angeht, gerade diese ganzen genetischen Formen und auch diese oft sehr detaillierte Differentialdiagnostik, da ist Bonn traditionell sehr vorne mit dabei als Schwerpunkt, ne? Kann man vielleicht noch erwähnen.
Ja, ja. Und die haben sich ja tatsächlich Patienten angesehen mit einem Startup, hier auch aus Berlin kommt. Peak Profiling heißen die sich mit Analysen von Stimmen und Geräuschen speziell auseinandersetzen und haben bei Patienten, die so eine ataktische Störung, also eine Koordinationsstörung haben, mit einer Sprechstörung dabei, einmal versucht, das zu graduieren und haben da spezielle Algorithmen trainiert und hinterlegt, die dann den Sprachrhythmus angeguckt haben, geguckt haben, wie ist die Lautstärke, und die Probanden mussten dann bestimmte Sätze sagen, einmal 10 bis 10. Und man hat gesehen, inwieweit die Graduierung und Klassifikation dieser Sprachsprechstörung mit einer Expertenmeinung korreliert und hat gesehen, dass da eine sehr hohe Testgenauigkeit von annähernd 80% vorlag. So dass die Schlussfolgerung, dass man tatsächlich solche Algorithmen auf künstlicher Intelligenzbasis basierend hinterlegen kann, um auch möglicherweise Diagnosen zu stellen und dann auch klinische Verlaufsuntersuchungen machen kann und möglicherweise das auch in klinische Studien einbinden kann. Also es ist schon spannend und ich glaube, das ist, was unseren Arbeitsalltag einziehen wird. Was du eingangs gesagt hattest, ist natürlich auch die Frage, das ist natürlich ein klinisches Symptom, was da letztendlich für eine Grunderkrankung hinterliegt, ist damit nicht geklärt, aber man kann möglicherweise tatsächlich eine Sprachsprechstörung identifizieren und überlegen, ob da eine bestimmte Konstellation für eine bestimmte Grunderkrankung hinterliegt und dann muss man das sicherlich weitergehend abklären.
Und da konnten die verschiedenen Formen der Ataxien auch mit?
Nee, das nicht. Die konnten unterschieden werden? Nee. Die konnten nur so eine Graduierung vornehmen, wie stark diese Sprechstörung ausgeprägt war und das in Korrelation, also in Verhältnis setzen mit der Expertenmeinung. Mhm. Und das war relativ deckungsgleich.
Da gab es ja auch mal eine Studie, wir hatten die im Podcast mal erwähnt, jetzt habe ich sie nur noch grob in Erinnerung, gab es ja für alle möglichen Erkrankungen jetzt gerade in diesem KI-Hype. Ich meine, es gab auch mal einen Algorithmus bei Tremorerkrankungen, bei Zittererkrankungen, der hatte, glaube ich, genau das Gegenteil gezeigt, dass es überhaupt nicht matchte. Aber das ist jetzt mal ein Beispiel, wo die Expertenmeinung und die KI auf einem Level sind. Interessant, ja.
Ja, und du bist ja sehr technikaffin. Was glaubst du? Also ich meine, das sind ja schon rasante Entwicklungen. Du hast wahrscheinlich das auch schon selber mal genutzt, ChatGPT beispielsweise auch mal, ja, um Text generieren zu lassen.
Ich bin gar nicht real hier, Martin. Du hast nicht gemerkt, dass ich bin...
Was die KI, es ist, ist der Avatar wieder. Aber was denkst du? Also dauert das noch lange, bis das wirklich bei unserem Berufsalltag auch in der Medizin Einzug erhalten wird?
Nein, das glaube ich geht jetzt relativ schnell. Oder es ist ja im Grunde schon im Alltag drin. Es gibt ja schon gerade in der Radiologie Nutzungsbereiche, also in der Bildanalyse. Letztens nochmal mit einem Kollegen gesprochen, der das auch erforscht und nutzt. Der sagt, er kann durch KI-basierte Zwischenanalyse bei der Aufzeichnung von Kernspinnbildern die Akquisitionszeit zum Beispiel mit der Schlaganfallbildgebung deutlich verkürzen, weil da sozusagen Dinge vorberechnet werden und so weiter. Also das gibt es auf jeden Fall schon. Und diese Anwendungen zeigen ja auch, dass man gerade, ich denke mal, bei Bewegungsstörungen, bei allen Sachen, was visuell ist, aber, oder wo große Datenmengen da sind, da wird das jetzt einfach immer mehr Einzug halten. Diese andere Frage, glaube ich, ist, werden wir insgesamt abgelöst oder welche Jobs werden ersetzt werden? Und da glaube ich schon, dass das ist jetzt ein Glauben, ja, aber da kommen wir ja natürlich jetzt in die ganzen Mensch-Maschine, philosophische Diskussionen, werden wir irgendwie ersetzbar sein oder nicht? Das will ich jetzt mal außen vor lassen, aber ich glaube jetzt speziell in der ärztlichen Profession ist jetzt meine Erfahrung, dass so dieses intuitive Entscheiden, das ist zwar auch eine Mustererkennung, die man hat als Arzt, aber ich glaube, da sind Dimensionen, spielen da eine Rolle, bei denen ich schon glaube, dass das schwer ersetzbar sein wird. Auch in der letztlichen Entscheidung, auch aus ethischen Gründen, muss auch klar sein, wer trifft jetzt überhaupt eine Therapieentscheidung. Das heißt, es wird, glaube ich, eine Vorarbeit geben von KI-Systemen, die einem Vorschläge machen für Diagnosen, für Therapievorschläge, was auch immer. Aber am Ende wird dann der Mensch dann irgendwie nicht nur aus rechtlichen Gründen das letzte Wort haben. Und ich glaube, dass auch die Arzt-Patienten-Kommunikation, das Intuitive, die ganzen Soft-Faktoren, die eine Rolle spielen in der Medizin, ich glaube, dass das auf weite Sicht oder mittlere Sicht, zumindest wir werden das, glaube ich, nicht mehr erleben, dass dieses Arzt-Patienten-Verhältnis irgendwie eine signifikante Änderung erfährt, ist so meine Prognose. Aber da mag ich mich irren. Aber ich sehe da, ehrlich gesagt, ganz entspannt in Zukunft. Bei anderen Berufen, glaube ich, dass die aussterben werden. Wahrscheinlich relativ bald, weil man gewisse Dinge einfach innerhalb von Sekunden mit der KI jetzt ja schon ersetzen kann. Was denkst du?
Die anderen Berufe würde ich gar nicht drüber nachdenken, nee. Aber ich glaube auch im Ärztemal, da würde ich dir sehr zustimmen. Und ich glaube, es wird tatsächlich wahrscheinlich eine Arbeitserleichterung sein und möglicherweise sogar nochmal eine diagnostische Schärfung. Denn wenn man eine KI über bestimmte Untersuchungsergebnisse einfach mal drüber laufen lässt und uns dann auch eine differenzialdiagnostische Auswahl zur Verfügung stellt, ich glaube, das wird manches auch ersetzen und uns eher hilfreich zur Seite stehen. Was ich mich frage, ist, wann wir es überhaupt in die Anwendung bringen können. Wenn man sich unsere Krankenhausstrukturen und unsere technischen Ausstattung anguckt, dann ist es möglicherweise noch weit entfernt.
Genau, versuchen wir erstmal die papierlose Dokumentation. Das finde ich aber lustig. Ich war auch mal letztens auf so einer Tagung, wo es um die Zukunft der Medizin ging und um alle möglichen Anwendungen. Da habe ich gesagt, wäre ja ganz gut, wenn wir erstmal so die Basissachen WLAN auf dem gute WLAN-Abdeckung und papierlose Grunddokumentation. Fangen wir da doch erstmal mit an und dann können wir weitersehen. Ne?
Kurze Werbeunterbrechung mit einem Aufruf für eine Studie, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Wir suchen Patientinnen oder Patienten, die nach einem Schlaganfall an einer Sprachstörung, einer sogenannten Aphasie, leiden. Die Studie wird in ganz Deutschland durchgeführt. Wir möchten untersuchen, wie wirksam Sprachtherapie ist, wenn gleichzeitig das Gehirn mit Strom stimuliert wird. Dazu wirkt ein schwacher elektrischer Strom durch den Schädelknochen hindurch auf das Gehirn. Gleichzeitig bekommen Sie 3 Wochen lang ein intensives Sprachtraining. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, zwischen 18 und 70 Jahren alt ist und Sprachstörungen nach einem Schlaganfall hat, können Sie sich gern an uns wenden. Sie erreichen uns per Mail unter aphasie@uni-greifswald.de oder Sie melden sich telefonisch unter der 03834 86 6758 mit dem Stichwort Aphasie.
Werbeunterbrechung zu Ende.
Also wir harren der Dinge, aber voller Spannung und Zuversicht. Zuversicht ist, glaube ich, unser Leitmotiv. Und in diesem Sinne gehe ich rüber zu deinem Fallbericht.
Habe ich was Zuversichtliches?
Ja, finde ich schon. Aber, Mensch, ich kenne ihn ja noch nicht.
Du kennst mich doch jetzt schon so lange und das Einzige, was dir einfällt, wenn du an mich denkst, ist Zuversicht. Da hast du mich aber irgendwie grundlegend missverstanden, Martin. Ja gut, okay. Ich habe eine Patientin gehabt in der Klinik, die über Hörphänomene geklagt hat. Sie hat Geräusche gehört, die ihr missfallen haben, die diffus waren zum Teil. Und wir haben die dann haben Diagnostik gemacht bei ihr und haben tatsächlich gefunden, dass sie an 2 Stellen im Kopf Veränderungen hat. Einmal hatte sie in dem Eingangsbereich vom Hörnerv in den Hirnstamm eine Gefäßschlinge, eine Schlagader, die da auch hingehört, aber die lag da sehr nah an und die hat da kann so ein Pulsationsphänomen auslösen. Und zum Zweiten hatte sie in der Hörregion, im Gehirn, im Hörkortex, hatte sie eine kleine Mini-Durchblutungsstörung. Also wir wissen ja, es gibt mikroangiopathische Schlaganfälle bei Leuten, die arteriellen Hypertonus, die Bluthochdruck haben. Sammeln sich so kleine Fleckchen im Gehirn als kleine kapilläre Mini-Durchblutungsstörung und die hat eben ausgerechnet eine im Gehörhirn gehabt, was ihr Hörphänomene erzeugt hat. Und das möchte ich als Oberbegriff nehmen, als sozusagen das Musical Ear Syndrome oder Musical Hallucination gibt es das auch. Bei ihr war es jetzt keine Musik, aber das gibt es eben als Phänomen vorbeschrieben. Oder auch das auditorische Charles-Bonnet-Syndrom. Wir hatten das Charles-Bonnet-Syndrom, glaube ich, schon mal angesprochen. Das ist ja eigentlich etwas, wo Menschen die Störung an einem Sehbereich des Gehirns haben, Sehphänomene sehen, die man mit Halluzinationen verwechselt, die aber letzten Endes auf einer morphologischen Störung in diesem Sinnes Organäquivalenten des Gehirns beruhen. Und das gibt es eben auch fürs Hören. Da nennt man das ebenso Musical Ear Syndrom oder Musical Hallucination oder es gibt auch eine Beschreibung, die das Oliver Sacks Syndrom nennt, nach dem berühmten Neurologen, der solche neuropsychologischen Phänomene auch viel beschrieben hat in seinen Büchern. Hatte ich, glaube ich, schon mal als Buchtipp gegeben, ne? Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte und eine Anthropologin auf dem Mars und diese ganzen Bücher. Können wir vielleicht nochmal einen Link reinmachen, nachdem, der hat das auch mal vorbeschrieben. Und das ist ein Phänomen, das kennt man eben bei allerlei Störungen im Gehirn. Das kann bei psychiatrischen Sachen sein, aber auch bei Durchblutungsstörungen, auch in epileptischen Formen kann das vorkommen. Und das fand ich ein sehr interessantes Phänomen. Und du bist ja medizinhistorisch immer interessiert und da kann ich erwähnen, dass ich bei der Literaturrecherche nochmal drauf gestoßen bin, dass man davon ausgeht, dass Robert Schumann, von dem wusste man ja auch, dass der psychiatrisch, glaube ich, der war ja auch, glaube ich, lange in der Anstalt, dass der auch musikalische Halluzinationen gehabt hat und man sagt, dass seinem Violinenkonzert in D Moll da tatsächlich Dinge verarbeitet sind, die ihm sozusagen als Halluzinationen erschienen waren. Und von Smetana weiß man das auch, dass er das gehabt hat. Der hat aber auch wohl männliche Stimmen gehört und so weiter. Also das gibt es in allen Formen. Bei dieser Patientin war es jetzt nicht tatsächlich Musik, es waren eher Geräusche. Aber das interessante typische Phänomen war, dass, und das hat uns auch auf diese Diagnose so ein bisschen gebracht, dass sie berichtet hat, sie hat das nachts betont und zwar dann, wenn sie ihre Hörgeräte rausgenommen hat. Und das ist eben ganz typisch, dass das sozusagen, das Hirn hat sozusagen eine, läuft sozusagen auf Leerlauf und erzeugt Geräusche, weil in dem Hörbereich des Gehirns ein Fehler vorliegt. Und wenn das aber sozusagen überschrieben wird durch tatsächlichen Input von außen, nehmen die Menschen das nicht unbedingt wahr und dann nimmt sie ihr Hörgerät raus und dann sollte man sagen, dann hört sie schlecht, aber dann hört sie genau das Geräusch, was von innen sozusagen kommt, dann deutlicher. Und das hat sich halt besonders gestört, dass sie eben nachts beim Schlafen oder dass sie nicht einschlafen kann, weil dann diese Geräusche kamen. Fand ich ein sehr interessantes Phänomen. Schwierig zu behandeln. Aber es ist vielleicht für die Patientin schon beruhigend zu wissen, dass wir wissen, woher das kommt. Und im Zweifelsfall kann man natürlich überlegen, dass man einfach da ganz pragmatisch rangeht und sagt, na gut, dann lassen Sie doch die Hörgeräte drin abends. Dann haben Sie einen Input von außen und nehmen das nicht so stark wahr. Das ist jetzt mal der erste Tipp, den ich gemacht habe, nachdem wir herausgefunden haben, dass es jetzt nichts Schlimmes ist. Diese pulsatile Affektion im Hirnstammbereich durch die Gefäßgeschichte kann man natürlich in schweren Fällen, wie bei auch Nervenschmerzen, die es ja auch bei sowas gibt, auch operativ behandeln. So stark war jetzt der Leidensdruck nicht, dass ich das jetzt empfehlen wollte. Aber ich fand es berichtenswert für den Podcast. Was hältst du von dem Fall?
Finde ich spannend, habe ich noch nie erlebt. Und da sozusagen so einen akustischen Cue drüber zu legen, scheint ja ganz sinnvoll zu sein. Hilft dir ja offenbar.
Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen nach der Entlassung, aber das wäre so mein Konzept gewesen. Und wenn die Hörgeräte zu groß sind, die sie tagsüber trägt, muss man da vielleicht eine Anpassung vornehmen und das einfach sozusagen überschreiben, dieses Geräusch. Ne?
Und du hast ja auch gesagt, das Charbonnet-Syndrom ist ja tatsächlich eher auf das visuelle, auf das, ja, also das sehverarbeitende System in seiner Begrifflichkeit geprägt, aber hier war es ja offenbar die akustische Verarbeitung. Und noch als Ergänzung, Charbonnet war ja nicht Mediziner, sondern Naturwissenschaftler und er hat es ja an seinem Großvater offenbar beschrieben, im Sinne dieser visuellen Phänomene, die er da entwickelt hat. Ganz spannend, also super, dass wir einen medizinhistorischen Diskurs haben. Ich habe gestern übrigens Hamlet gesehen, der war natürlich auch irgendwie eher psychotisch, der hat aber, glaube ich, kein Charbonnet-Syndrom, der ist sozusagen ja seinem Wahn dann verfallen. War auch ganz spannend, kann ich nur empfehlen, in der Komischen Oper in Berlin, großartige Inszenierung.
Ach, da hast du Zeit für.
Da habe ich Zeit für, aber es war abends, 3:30 von 19:30 bis 23 Uhr. Ich kann es empfehlen. So, jetzt kommt dein...
Ich wollte noch was sagen zur Halluzination. Ja. Ich habe letztens einen Patienten gehabt, ich glaube, ich war ein Parkinson-Patient, da ging es um die Medikamentenanpassung. Der hat mich per Videokonsil beraten, der war aus dem Ausland. Und den habe ich gefragt, do you have hallucinations? Und dann sagt er, unfortunately not. Fand ich auch nicht schlecht. Also das ist, finde ich, wichtig, auch bei der Entscheidung über Halluzinationen ist ja immer die Frage, ich meine, das gehört da nicht hin, Aber ich versuche die Therapieentscheidung auch davon abhängig zu machen, ist das jetzt bedrohlich? Jetzt bei Parkinson-Patienten zum Beispiel, wo ja die dopaminerge Medikation Halluzinationen auslösen kann. Und wenn das sozusagen Dinge sind, die die Patienten jetzt nicht stört, aber sie brauchen das Medikament für ihre Beweglichkeit, dann bin ich da relativ großzügig, das sozusagen vielleicht noch zu ertragen bis zu einem gewissen Punkt, wohl wissend, dass das natürlich kippen kann in die Bedrohlichkeit und auch in sozusagen psychotisches Verhalten. Aber eine Halluzination oder eine Fehlwahrnehmung ist jetzt erstmal nichts, was per Definition wegtherapiert werden muss, ja. Solange es nicht die Person oder das Umfeld kompromittiert. Ne?
Und manchmal sind es auch angenehme.
Genau. Das hatte der Patient gesagt, jetzt habe ich schon Parkinson und jetzt habe ich noch nicht mal Halluzinationen. Ja. Also, das fand ich auch eine gute Antwort. Okay.
Dein Paper.
Wir sehen, man muss auch Spaß mit den Patienten haben dürfen und versuchen, guten Draht mit allen zu entwickeln. Das finde ich auch mal wichtig, dass man bei allem Ernste da manchmal hinter ist. Jetzt nicht übertrieben fröhlich sein muss, aber auch den Humor versuchen sollte zu behalten, wenn es möglich ist. Ja, mein Paper. Das ist auch durch die Laienpresse groß gegangen. Die Diskussion über Machten Pommes depressiv. Ja, das war ja,
ich gar nicht gelesen. Welcher
war ja überall in der Bild-Zeitung hoch und runter. Ja. Und auch in anderen Podcasts habe ich das darüber gehört und wurde darüber diskutiert. Und ich wollte es einfach nochmal aufgreifen.
Kannst du den Titel nochmal sagen? Nochmal laut und deutlich.
Machen Pommes depressiv. Nein, so hieß das Paper nicht. Soll ich das Titel des Papers vorlesen? Nee, High-Fried Food Consumption Impacts Anxiety and Depression Due to Lipid Metabolism Disturbance and Neuroinflammation. Also, es ist ein in PNAS. Proceedings of the National Academy of Science in USA, ein sehr hochrangiges Journal, publizierte Arbeit aus China, die, wie die Überschrift schon schreibt, untersucht hat, wie fried, also frittiertes Essen, oder die Leute, die das viel konsumieren, dass die mehr Angst und Depression haben. Und die haben auch den Mechanismus dahinter untersucht, nämlich dass der Fettstoffwechsel im Gehirn beeinflusst ist. Und zwar bestimmte Fettstoffwechselbestandteile, die auch zu Entzündungsaspekten im Gehirn führen können. Und das ist sozusagen deren Finding. Kompliziertes Paper, können wir jetzt im Detail nicht auf eingehen, ist auch in Bereichen so speziell, dass es jetzt auch nichts ist, wo ich jetzt experimentelle Erfahrungen habe. Deswegen wollen wir nicht zu stark in die Tiefe gehen, aber ein bisschen. Bei solchen Publikationen ist oft so, dass da verschiedene Methoden kombiniert werden und nicht nur ein Experiment berichtet wird, sondern so verschiedene Dinge, die miteinander kombiniert werden. Und so war es auch hier. Erstmal wurde hier in einer populationsbasierten Studie, also erfasst bei 140.000 Menschen, geguckt, wie sozusagen der Konsum von frittierten Essen, speziell eben Pommes, wie das korrelierte mit Angst und Depression und bezüglich Angst 12% und Depression 7% erhöhtes Risiko bei Menschen, die mehr Pommes oder frittierte, ja, besonders Pommes konsumierten, auf Grundlage von 140.000 Menschen, die da erfasst wurden. Und besonders bei männlichen Menschen und jüngeren Konsumenten war das besonders ausgeprägt. Und darauf basierend hat man dann noch Experimente ergänzt, Tierexperimente an Zebrafischen. Und zwar hat man die mit Acrylamid, das ist ja der Stoff, der bei diesen starken Hitzen entsteht, hat die sozusagen damit exponiert und hat Verhaltenstests mit Zebrafischen gemacht. Man hat die in verschiedenen Experimenten in ihren Schwimmbottichen untersucht und hat ihr Verhalten angeguckt hinsichtlich der Stärke der Acrylamid-Exposition, ob die sich im Vergleich zu normalen Zebrafischen anders verhalten, und hat da gefunden, dass die ein angst- und depressionsartiges Verhalten an den Tag gelegt hatten, wenn die eine hohe Acrylamid-Exposition hatten. Und da gibt es auch bei dem Paper eine so schöne Videobeilagen, die sind auch open Das Paper ist nicht Open Source, aber die Videos kann man sich angucken. Man hat geguckt, wie stark die sich im Dunkeln oder im Hellen aufhalten, wie stark die sich am Rand des Becher, des Beckens aufhalten, und das nennt sich Tigmotaxis. Kannte ich noch nicht den Begriff, weil ich diese Tierexperimente nicht mache. Aber wenn Zebrafische anfangen, sozusagen am Rand des Beckens immer rumzukriechen und nicht frei in den Bottich schwimmen, dann ist das ein Zeichen, wird das als Maß für ängstliches Verhalten genommen, als Tiermodell. Und Ähnliches gilt für das übertriebene Aufhalten in dunklen Zonen des Gewässers. Dann guckt man noch an, wie stark die dazu neigen, neue Objekte zu explorieren, also ob die neugierig wohin schwimmen oder ob die sich irgendwo in die Ecke hin verziehen. Und man hat auch einen Social Preference Test gemacht, das heißt, man hat auf eine Hälfte des Beckens ganz viele andere Zebrafische reingemacht und dann einzelnen Zebrafisch hinter eine Glaswand in ein Nachbarbecken gelegt und geguckt, ob die dazu neigt, immer zu den Fischen rüber zu schwimmen oder ob die sozusagen asoziales Verhalten an den Tag legen, einzeln zu bleiben. Und auch dieses soziale, aversive Verhalten war verstärkt, wenn man den Acrylamid ausgesetzt hatte. Also sozusagen Verhaltenstests, also einmal in Community, also bei Menschen geguckt, wie korrelieren diese Ängstlichkeit, Depression mit deren Nahrungsmittelaufnahme, und dann Verhaltenstests im Experiment mit Zebrafischen, die auch diese Verhaltensänderungen zeigten. Und dann hat man noch Genexpressionsanalysen gemacht und hat gefunden, dass ein Gen, was für die Blut-Hirn-Schranke zuständig ist, sich in der Expression verändert hat. Und man hat auch verschiedene Pathways gesehen, PPAR-Signal-Pathway, der verändert war, aber auch verschiedene andere Fettstoffwechselveränderungen waren unreguliert. Und da hat man eben, die will ich jetzt nicht alle aufzählen, Mediatoren im Fettstoffwechsel gefunden, von denen man weiß, dass die auch Inflammation, also Entzündung im Nervensystem triggern können, die einfach in ihrer Stärke vermehrt sozusagen exprimiert wurden, und von denen man auch weiß, dass das Entzündungsprozess im Gehirn, weil das Bausteine sind, Lipidbausteine, Fettbausteine, die für die Integrität des Nervensystems sinnvoll sind, und von denen man auch Hinweise vorher hatte, dass das mit Depression assoziiert ist, auch das hatte sich verändert in der Ausprägung. Also man hat sozusagen vom Verhalten des Zebrafisches bis hin zu Genexpressionen und Lipiduntersuchungen bis hin zur Untersuchung der Häufigkeit bei Menschen, die Pommes essen, verschiedene Bausteine zusammengeführt in dieser Publikation, die alle darauf hindeuten, dass das auf unsere Stimmung drückt.
Ich kriege richtig Appetit, wenn ich jetzt zuhöre.
Weiß nicht, zu lang. Aber
wie viel Pommes muss ich denn essen als Mensch?
Ja, das ist jetzt nicht untersucht worden. Ja, okay.
Also halte ich fest.
Ich könnte es nochmal nachschlagen, was jetzt als viel oder wenig, die Grafik habe ich jetzt nicht auswendig in petto, müsste ich nochmal nachschlagen, was jetzt viel und wenig ist. Und die Frage ist ja, glaube ich, auch, wann entsteht Acrylamid in den Pommes? Das hängt ja auch mit der Hitze zusammen und wie braun die sind. Also vielleicht sollte man sie lieber halbgar essen. Was ist jetzt die Konsequenz?
Ich halte für dich fest. Füttern Sie Ihre Zebrafische nicht mit Pommes? Essen Sie Pommes aus dem Backofen und nicht aus der Fritteuse?
Ja.
Und abschließend, Lars, denn wir wollten einen Short Podcast machen, aber ich sag's vor Zeugen, ich lade dich hiermit ein, nach Berlin, und ich auf eine Pommes-Currywurst.
Currywurst-Pommes. Rot-Weiß. Oder Schranke, wie man im Ruhrgebiet sagt. Pommes-Schranke.
Du kriegst ja auch eine Schranke in Berlin.
Also man soll es nicht übertreiben mit der Pommes. Ich glaube, die Daten sind ganz interessant. Aber man soll es auch nicht übertreiben mit der Abstinenz, oder?
Ist das eine Zusage, du besuchst mich und du isst mit mir Pommes-Currywurst?
Schranke. Martin. Das ist eine Zusage.
Gut, also dann, du hast keine Sorge vom Pommeskonsum.
Gelegentlicher Pommeskonsum ist in Ordnung, aber wie alles ist über die Maßen nicht gesund und Pommes offensichtlich ganz besonders nicht. Ne? Aber ich esse auch jetzt nicht täglich Pommes. Aber das nächste Mal, wenn wir uns sehen, essen wir Pommes oder zusammen im Steak Frit in der Paris Bar, Martin.
Auch gut. Sehr gut. Danke dir, das war schön, ich habe hier zu sprechen.
Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern alles Gute. Schönen Start in den Sommer, der jetzt lang gekommen ist. Und wir hoffen jetzt wieder monatlich zu erscheinen. Gucken wir mal, ob das klappt. Und Martin, dir einen schönen Tag und allen auf Wiedersehen. Adieu, sagst du immer.
Adieu.